ganz brisant.
So, jetzt geht's los, ja.
Ja, die Aufzeichnung wurde von Daniel gestartet.
Zuverlässig und schnell.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 10 von Allianz Präsenz Staffel 4. Schöne Grüße nach oben Strohe.
Und schöne Grüße nach Stollham, der Perle Budjadings.
Genau, Stollham, meine Perle.
Das wäre noch was, oder?
Du wunderschönes Dorf.
Ja.
Ja.
Klingt gut. Ein echtes Talent. Ich glaube, ich werde dich mal casten oder so.
Ja, ich habe vom Besten der Besten gelernt im Musikunterricht der siebten Klasse.
Natürlich.
Nee, siebte Klasse. Siebte Klasse war das Weihnachtshighlight, ne? Ja.
Könnten wir eigentlich nochmal einbringen, ne? Ich habe das noch irgendwo.
Ja, wir wollen ja unsere Zuhörer noch ein bisschen auf die Folter spannen. Es ist ja heute nicht die, sagen wir mal, versprochene Weihnachtsfolge, denn es ist eine reguläre Folge und wir haben uns gedacht, dass wir dann nächste Woche uns nochmal wieder melden.
Ja.
Und dann lassen wir uns für Weihnachten was einfallen, hab ich dann gedacht.
Und ja, Eierpunsch und Spekulatius und so weiter.
Die Stunde lang Glühwein saufen, bis man dann nur noch lallend irgendwas dann ins Mikrofon schreit.
Das wird wahrscheinlich dann das Gehaltvollste, was wir je gesagt haben.
Ja, das könnte passieren, genau. Ja gut, also starten wir in die Folge rein. Letzte Folge war ja unter der Prämisse Winterdepression bei Bayern Nordverein. Und da hattest du ja in die Folgenbeschreibung reingeschrieben, oder gibt es auch Hoffnungsschimmer? Daniel, fangen wir mit dem HSV an. Ist dieser Hoffnungsschimmer aufgeglimmt?
Redest du jetzt vom letzten Spiel? Das hatten wir noch nicht.
Spieltag, genau.
Ja, das lief ja ganz gut an, würde ich sagen. Also ein Top-Schuss von Lazi, ne? Benesch.
Mhm.
Eigentlich ein Tor des Monats, kann man sagen. Und das war es dann auch.
Stark angefangen, noch stärker nachgelassen.
Ja, irgendwie, das ist ja so ein Phänomen beim HSV, wenn man dann eigentlich gut anfängt und solide spielt, dass man dann was zu verlieren hat und sie hatten dann was zu verlieen und ich habe es ja schon geahnt, ich habe ja 1-2 getippt und genauso ist es ausgegangen übrigens, also es gab wohl ordentlich Punkte dann auch bei Kicktipp und also man hat dann relativ zügig auch schon das 1-1 gefangen und in der zweiten Halbzeit dann dieses Slapstick-Tor hat sich Kadunic mit seinem, ich glaube, inzwischen vierten Ausrutscher, nenne ich das mal. Und dann stand es 1-2 und das war dann am Ende tatsächlich so ein, es war irgendwie so ein Krampf, total verkrampft, hat man dann irgendwie versucht, da noch einen reinzuwürgen. Man hat sogar zweimal irgendwie die Latte noch getroffen, also Jatta auch mit so einem Lupfer irgendwie. Ja, und dann war die erste Heimniederlage dann auch Geschichte oder ist jetzt Geschichte und irgendwie habe ich auch geahnt, dass das so kommt. Also irgendwann war klar, dass das passiert und dass dann irgendwie was losgeht. Also ich will jetzt gar nicht intensiv auf die Partie eingehen. Irgendwie war das war also wirklich am Anfang gut und dann ging es aber rapide bergab und danach ging die Diskussion los. Vor allen Dingen sage ich mal eher so in den Fanforen und Kreisen, weniger im Verein habe ich so den Eindruck, wenn ich die letzte PK von Walter mir so anschaue. Aber ich habe jetzt eben was gelesen, dass unabhängig vom Ausgang der Partie in Nürnberg tatsächlich diese Analyse stattfinden soll und dass das also kein Gewicht haben, also oder kein großes Gewicht haben wird. Ich habe noch heute Morgen einen anderen Podcast gehört, da hat man nach Nürnberg ist alles wieder gut. Also da haben sich meine Fußnägel schon umgeklappt sozusagen, weil ich finde, das darf keine Rolle spielen. Man muss also wirklich die Gesamtsituation sehen und die Entwicklung sehen, ob es da überhaupt eine Entwicklung gab oder eher ein Rückschritt. Und wenn man das so komplett sich anschaut, stehen wir halt aktuell auf Platz 3 mit 4 Punkten Abstand hinter St. Pauli und Kiel. Kann auf 7 Punkte anwachsen nach dem nächsten Spieltag und im Pokal ist man halt sang- und klanglos dann ausgeschieden. Nicht, weil man die schlechtere Mannschaft war, sondern weil man einfach auch taktisch und einfach naiv agiert hat und immer denselben Schuh Spiel. Das habe ich ja nun auch schon oft erwähnt. Insofern sieht das alles nicht so ganz toll aus. Die Frage ist halt, was könnte dann kommen? Aber gut, darüber können wir jetzt noch nicht philosophieren. Mhm. Es sind ja Namen genannt worden. Aber,
halt mich mal auf den Laufenden. Was sind denn für Namen genannt worden? Ich kriege aus dieser HSV-Bubble relativ wenig mit. Was wird so gerüchtet? Viel wichtiger ist unser Feuerwehr-Peter, ist er dabei?
Nee, als Feuerwehrmann ist so Friedhelm Funkel angesagt. Und Felix Magath habe ich, glaube ich, auch einmal irgendwo gelesen. Also Funkel und Breitenreiter stehen hoch im Kurs. Und ich sage bei beiden würde ich jetzt sagen, das löst in mir jetzt nichts aus, sagen wir mal so. Breitenreiter hat halt ein bisschen HSV-Vergangenheit und er hat, glaube ich, schon mal einen Aufstieg geschafft, ne, mit Hannover, glaube ich, irgendwie war da mal was.
Ja. Oder Paderborn, war das nicht mit Paderborn sogar?
Oder sogar mit zwei Vereinen. Das kann also gut sein, das kannst du mal recherchieren. Aber als Aufstiegstrainer ist er da vielleicht sogar ganz gut, aber irgendwie auch nichts Nachhaltiges. So. Also in seine letzten Stationen und dass er zuletzt im Business war, das ist ja auch schon so ein bisschen her. Keine Ahnung, ob das was ist. Und bei Funkel, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also dann habe ich auch irgendwie geschrieben, da wäre ich fast eher noch für Magath, weil der hat wenigstens so ein bisschen, der hat diesen Ehrgeiz, diesen Verein unbedingt in die erste Liga zu bringen. Das denke ich, hat er schon, aber ich glaube, das wären jetzt auch keine Fortschritte so. Aber man muss sich natürlich so grundsätzlich erstmal fragen, was braucht man jetzt eigentlich? Also man will mit aller Gewalt aufsteigen. Und da braucht man eigentlich keinen Entwicklungstrainer oder so. Deswegen Pit Reimers wird ja auch genannt, so der U21-Coach, der ja auch eine gute Bilanz hat. Aber das ist halt auch eher so ein, der hat noch keine Erfahrung in der zweiten Liga oder im Profibereich, der erste, zweite Liga. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt auch eine gute Lösung wäre, weil man braucht ja im Grunde so einen Fahnsmann, der vorangeht, der die Mannschaft irgendwie nochmal weckt und die Kräfte bündelt, sage ich mal, in der Rückrunde nochmal durchstartet. So, ne? Das braucht man. Was dann passiert, wenn man in der ersten Liga ist, das ist halt die nächste Frage, aber im Grunde brauchst du einen, der irgendwie durchmarschiert. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob Walter das ist. Also er hat es jetzt zweimal versucht und die, ich sag mal, die Anzeichen sind jetzt für mich nicht positiv. Also viele Fans halten an ihm fest. Kann ich auch verstehen, weil er hat ja, ich sag mal, was er halt schafft, ist so eine Wohlfühlatmosphäre mit den Fans und der Mannschaft und so ein bisschen Wagenburg und er spricht immer von seinen Jungs und Mädchen auf der Tribüne und so, das schafft natürlich so ein bisschen Emotionalität, aber ich finde, es kaschiert auch sehr viel, also ich finde fast manchmal so ein bisschen mehr distanziert halt sogar besser. Ne? Also wenn es so ein Typ ist, so ein nüchterner Typ wie vielleicht bei euch, euer Trainer, der jetzt da nicht die ganze Zeit so emotional rumhopst, das hat ja auch was. Oder an Thomas Schaaf früher oder so. Also das hat ja, ich sag mal, so ein bisschen Distanz schafft, so ein bisschen mehr Seriosität. Insofern wirkt das immer so ein bisschen plump, kommt das für mich rüber so. Aber es ist halt seine Art und viele mögen das. Ich hatte da von Anfang an so ein bisschen ein fremdelndes Gefühl und weiß jetzt nicht, ob das jetzt sich vielleicht auch aus- oder abgenutzt hat, sagen wir mal so. So ein bisschen den Eindruck habe ich. Ja.
Ich bin gespannt. Ich finde das mit Friedhelm Funkel, ich ganz ehrlich bin, also ich fände es irgendwie interessant. Also bedenke, er ist der Rekordaufstiegstrainer der zweiten Liga. Sechsmal hat er es schon geschafft und mit Bochum wäre er beinahe ein siebtes Mal sogar aufgestiegen. Ja. Also ich sag mal, wenn man den jetzt wirklich nur für die Rückrunde holt, um dann vielleicht wirklich das Ziel Aufstieg zu realisieren und man dann wirklich dieses halbe Jahr, sag ich jetzt einmal, nutzt, ein Konzept auszuarbeiten und sich dann den entsprechend richtigen Trainer für Thematik Klassenerhalt dann ranzuholen, warum nicht?
Ja, ich sag mal, also der Faktor, der bei mir eine Rolle spielt, ist so ein bisschen die Identität. Ich weiß nicht, Funkel ist für mich so ein Westtrainer, weißt du, so der diese ganzen Westvereine durch hat, so Ruhrgebiet und Frankfurt, so, aber so Nordverein hat er ja noch nie trainiert, glaube ich, ne? Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob der so in dieses Hamburger, Umfeld passen würde. Also das ist, und er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre raus. Ich weiß nicht, ob er so diesen Fußball, diesen Ballbesitzfußball spielen lässt. Ich habe da so meine Zweifel. Ich weiß es nicht. Also meine, du kennst ja meine Präferenz, habe ich das letzte Woche schon gesagt.
Ich glaube nicht, nee.
Also es wird auch in Teilen, habe ich bei Twitter gelesen, auch der Name Van Nistelrooy gehandelt. Mhm. Da habe ich aber auch schon einen Shitstorm sozusagen abbekommen. Ich fand die Idee nämlich gar nicht mal so verkehrt, weil er ist, glaube ich, Pokalsieger und Zweiter geworden bei PSV. Ne? Ist dann aber irgendwie, hat sich mit allen überworfen, irgendwie ist dann rausgeflogen, hat sich mit Fred Rütten, der war, ist irgendwie sein Co-Trainer, und mit der Mannschaft gab es dann irgendwie Zoff, obwohl die Ergebnisse eigentlich ziemlich gut waren. So. Mhm. Und er steht als Trainer eigentlich am Anfang seiner Karriere so ein bisschen. Und ich, also mein Argument für ihn wäre so, er hat diese Erfahrung als Spieler. Er hat ein gewisses Standing natürlich so als Persönlichkeit. Er war mal beim HSV. Und ich glaube, das könnte eine Win-Win-Situation ergeben. Erstmal für den Verein, dass er es mit denen schafft, und für ihn als Trainer sozusagen, der ja wahrscheinlich auch nach Höherem strebt, so, ne, in ein paar Jahren so Alonso-mäßig wie in der ersten Liga, nur halt auf die zweite Liga übertragen, weißt du? Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Ich weiß noch nicht, ob er da Bock drauf hat. So, ist ja auch jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ich fand zumindest das reizvoll, dieses Thema. So, sagen wir mal so. Ne, das wäre jetzt auch nicht so verkehrt, finde ich. Also zumindest dieser Gedankengang.
Ja, also ich glaube, also Van Nistelrooy hat ja auch, glaube ich, in den Niederlanden in seiner Trainerstation auch jetzt nicht so viel verkehrt gemacht. Ne? Also bei PSV ja. War der?
Ja, also das Einzige, was irgendwie komisch ist, ist halt, da habe ich auch gleich ein paar E-Mails, also ein paar Tweets hier zurückbekommen, dass er halt irgendwie Stress mit der Mannschaft hat. Aber gut, da frage ich mich so, ich meine, das hat ja fast jeder Trainer mal, oder es gibt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern und wer da was gemacht hat. So tief stecke ich da nicht drin, aber ich weiß nicht, ob das so das Argument ist. So, also so ein bisschen Reibung, grundsätzlich ist das erstmal sowieso per se nicht verkehrt. Und wenn es ums Ziel geht, hat er, glaube ich, einen Pokal gewonnen und ist, glaube ich, Platz zwei ist er irgendwie gegangen, glaube ich. So war das.
Ja, ich glaube, irgendwie so war das, ja.
Und hat jetzt aber auch noch keine neue Station und zumindest, sage ich mal, diesen Gedankengang konnte ich nachvollziehen und fand ich ganz reizvoll. Aber ob das jetzt wirklich matchen würde, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ja, man darf ja spekulieren, dafür sind wir ja da.
Auf jeden Fall. Spekulieren ist ja auch, glaube ich, so jetzt das richtige Wort an deiner Stelle. Also so ein bisschen spekulierst du ja doch darauf, habe ich das Gefühl, dass Walter doch gegangen wird, aber so irgendwie traust du dich doch noch nicht so ganz, diesen Stein ins Rollen zu bringen, oder?
Also bis gestern, sage ich mal, hätte ich gedacht, das geht so weiter.
Ja.
Weil auch die PK, da war er sehr selbstsicher. Also fast, er hat ja auch, sein Bart ist ja auch weg, hast du ja vielleicht gesehen. Das war
nicht gesehen.
Ja, sein Bart ist weg, aber es war ein Fauxpas. Die Frau hat wohl gesagt, stutz den mal, er hat das irgendwie zu viel gemacht, hat er gleich alles abgenommen.
Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert tatsächlich. Also.
Er sieht jetzt 20 Jahre jünger aus, das schon, aber er wirkte schon so ein bisschen, ja, wir gehen in die Rückrunde und wir gehen dann mit neuen Kräften. So. Das hörte sich alles so ein bisschen an, als wenn das schon irgendwie safe ist. Mhm. Aber ich könnte mir bei ihm, er ist ja auch so ein bisschen verschmitzt, könnte ich mir tatsächlich, das habe ich letzte Woche schon gedacht, Folgendes vorstellen, dass intern im Grunde schon alles klar ist, dass er die Rückrunde nicht mehr macht, weil ich weiß, dass er vor der Saison auch schon diesen Gedanken hatte, selbst aufzuhören. Mhm. Und dann irgendwie doch irgendwie überredet wurde von Bolt, oder irgendwie haben die sich nochmal zusammengesetzt und dann nochmal angegangen. Und ich könnte mir auch vorstellen, die gewinnen morgen 3-1 oder so, er setzt sich in die PK dann hin und sagt so, Leute, alles schön und gut, aber ich höre jetzt auf. Viel Erfolg für die Rückrunde mit neuem Trainer und danke für alles und so. Weil das würde für ihn ja auch irgendwie, also zumindest den Gedankengang hatte ich letzte Woche nach dem Spiel schon. Das wäre ja auch für ihn sozusagen eigentlich eine bessere Lösung, als wenn er geschasst wird. Mhm. Und der hängt ja auch sehr stark mit mit Bolt immer zusammen und das ist ja, wird ja auch so ein bisschen vorgeworfen. Viele sagen ja auch, wenn Walter gehen muss, muss Bolt gleich mitgehen, weil er hat ihn ja eingestellt und das ist so eine Allianz seit Jahren, die da herrscht und im Grunde hat er auch schon so seine Fehlgriffe gehabt, ne? Verschiedene Trainer verschlissen und auch ein paar Mal schon den Aufstieg jetzt nicht geschafft. Also müssten im Grunde beide gehen. Ja, das muss natürlich vielleicht auch auf den Tisch. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern diese Analyse mit wem und ob der ganze Apparat, der dahinter steckt, da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Keine Ahnung, wer die Analyse da durchzieht, aber grundsätzlich ist dieser Gedanke schon so da. Das könnte ich mir also vielleicht auch vorstellen. Aber ich habe eben gelesen, dass eben, da kam die Meldung durch, dass grundsätzlich die Analyse auf jeden Fall stattfinden wird, unabhängig von diesem Spiel. Und ich habe halt Probleme gehabt damit, dass es sozusagen sich alles auf dieses Spiel konzentriert jetzt am Wochenende. Mhm. Weil ich finde, egal wie das jetzt ausgeht, also man muss das Komplette sehen. Und die gesamte Entwicklung sehen, eigentlich auch schon vor der Saison und wie es jetzt in der Saison abgelaufen ist. Natürlich gab es auch diese ganzen verletzten Probleme, dass Schonlau auch fast die ganze Hinrunde ausgefallen ist, ist natürlich auch, war sicherlich nicht gut. Aber ja, ich wie gesagt, also jetzt habe ich doch so ein bisschen Hoffnung, dass da wirklich jeder Stein nochmal umgedreht wird und dieser Fokus auf dieses Ziel nochmal wirklich gelenkt wird und dass man dann vielleicht auch zu der Erkenntnis kommt, also pass auf, das war jetzt alles schön und gut, aber wir wollen es jetzt einfach nochmal neu mit einem neuen Trainer versuchen und diesen Anlauf nehmen und dann, ja, alles nochmal Gas geben. Ja.
Also dieses Szenario mit 3-1 gewinnen und er sitzt auf der PK und ja, lässt seine Schuhe im Ring stehen mäßig, weiß ich nicht. Also das wird irgendwie zum HSV passen. Nee,
ich finde, das würde zu Walter passen so ein bisschen. Also der
das ist kann ich so schlecht einschätzen tatsächlich. Aber ich fände, das wäre ja mal wirklich jetzt was seit Ewigkeiten, glaube ich, so im Fußball, wenn überhaupt, nicht passiert ist. Ich weiß nicht, ob das wieder zu viel Unruhe reinbringen würde.
Ah, ich weiß nicht, ob das Unruhe bringt, weil im Grunde ist es ja eigentlich ziemlich, ziemlich schlau, weil es ist der letzte Spieltag, jetzt ist dann die Winterpause, man weiß sofort Bescheid, okay, er macht nicht weiter. Wir können uns jetzt sofort auf einen neuen Trainer konzentrieren. Wir haben dann Zeit bis zum ersten Spiel gegen Schalke. Ist schlauer als, sage ich mal, das jetzt noch irgendwie zwei Wochen laufen zu lassen, hin und her bewegen und machen wir es jetzt oder machen wir nicht. Dann gibt es schon Transferentscheidungen und so weiter. Das Problem ist ja auch, was ich sehe, erster Spieltag ist dann auswärts auf Schalke, die jetzt ja so ein bisschen sich gefangen haben und die werden auch komplett sich nochmal neu aufstellen, da bin ich mir sicher, und auch nochmal Gas geben. Und dann erster Spieltag. Und was ist dann? Dann gehen wir mit Walter in die Rückrunde und ist erster Spieltag und auf Schalke verlieren wir 3-0. So, dann geht's aber nochmal wieder richtig von vorne los, gleich in der ersten Woche. Ja. Und das Problem sehe ich so ein bisschen. Das wäre eigentlich besser, man schafft vorher irgendwie Fakten.
Also da gebe ich dir vollkommen recht. Dass man sollte frühzeitig sich dann jetzt bewusst sein, was passiert. Einfach damit man dann sich auch wirklich auf diese 17 Spiele in der Rückrunde jetzt dann noch konzentrieren kann. Man ist ja jetzt aus dem Pokal auch raus. Man kann sich also wirklich voll und ganz darauf konzentrieren, jetzt um den Aufstieg mitzuspielen. Und wenn man jetzt dann sagt, ja, wir machen jetzt da so eine Beanstandung und gucken jetzt mal, was da passiert und setzen uns zusammen. Ja. Ich sag mal, wenn das dann bis nach Weihnachten dauert, ist das noch vielleicht okay. Aber wenn man die Thematik eventuell neuer Trainer bis ins neue Jahr mit reinnimmt, dann wird es auch langsam zu spät.
Ja, deswegen.
In diesem Szenario, was du jetzt aufgemalt hast, kommt Walter am besten weg. Für sich selber.
Und ich glaube, das will er auch. Also schätze ich ihn ein, er ist ja so ein Alpha-Tier, dass er auch sagt, vielleicht merkt er auch schon im Hintergrund, man weiß ja einfach nicht, was im Hintergrund schon ist. Ne?
Nein.
Also vielleicht merkt er das ja auch schon, okay, die Luft wird wirklich dünn. Und wenn ich das Ding irgendwie gegen die Wand fahre, ist das sowieso vorbei morgen. Also wenn sie 3-0 verlieren, 2-0 verlieren, egal, oder 1-0 verlieren, wird es sowieso sehr wahrscheinlich, dass das nicht weitergeht. Und für den Fall hat er wahrscheinlich dann sich für sich auch schon beschlossen, so, okay, wird das nun so weiter so ein Gewürge sein. Das ist nur eine reine Theorie. Aber ich könnte, es ist vielleicht auch sehr unwahrscheinlich, ich weiß nicht, aber man darf ja Theorien hier aufstellen.
Wir sind natürlich,
in einem Podcast. Also so würde er zumindest gut aus der Nummer rauskommen. Und der HSV hätte sozusagen Planungssicherheit, was ja wichtig ist. Und die könnten dann sozusagen jetzt sofort dann über nach Weihnachten, Weihnachten wird eh nichts passieren, aber Gespräche aufnehmen und dann möglicherweise danach dann schon einen neuen Trainer präsentieren und ins Trainingslager fahren und so weiter und so fort. Mhm. Auch im Kader, denke ich, wird auch nur an ein, zwei Positionen was passieren. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, muss auch ein bisschen was passieren. Und ja, dann wird man wahrscheinlich sich nochmal irgendwie neu aufstellen und dann ja mit neuer Power dann reingehen. Also das ist zumindest auch meine Hoffnung, egal was jetzt passiert, aber das ja, du hörst meine Tendenz schon so ein bisschen raus. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der absolut da für Walter jetzt noch ist. Ich hatte schon immer so ein bisschen ja meine Bedenken und am Anfang habe ich ihn Schutz genommen. Ich weiß, das noch erste PK, die er gegeben hat, wo alle auf ihn eingedroschen haben. Da habe ich jetzt, lass ihn doch erstmal so nach dem Motto. Aber es sind jetzt natürlich auch schon fast 3 Jahre, wo man sich das so anschaut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese PKs, also die sind wirklich, ich meine, die sind sowieso grundsätzlich immer diese gestellten DFL-Geschichten da, die da sein müssen, aber viel kommt da nicht bei rum und es sind halt auch immer wieder die gleichen Phrasen, so die rausgehauen werden und wir bleiben ganz bei uns. Teilweise sagt er, hat er gesagt, also er hat wirklich einige Sätze gesagt, wo ich mit dem Ohren geschlackert habe, wo er gesagt hat, mal, er bereitet sich auf gar keinen Gegner vor, sondern wir wissen ja, was wir wollen, so nach dem Motto. Grundsätzlich der Ansatz ist nachvollziehbar, aber man muss sich natürlich trotzdem auf den Gegner vorbereiten und auf Eventualitäten eingestellt sein. Und wenn man jetzt weiß, bei Hertha ist die Mannschaft, kannst du eigentlich vergessen, aber Rehse, der reißt alles raus da auf der einen Seite. Ja, da muss man sich natürlich schon um den kümmern. Was einfach nicht passiert ist, ne? Und, nee. Und wenn man das nach 45 Minuten nicht bemerkt und das dann die nächsten 45 Minuten und dann sogar 120 Minuten in Summe so weitergeht, dann fragt man sich natürlich schon, wie kann das denn sein? Da muss man doch taktisch im Spiel mal irgendwas machen. Aber das ist auch so im Grunde das Grundproblem, was ich da habe, ne? Naja.
Ja gut, man kann so viel spekulieren und Szenerien aufmalen, wie man möchte. Letztendlich kommt es dann doch anders als gedacht.
Ja.
Und vielleicht wird der HSV Meister mit Walter. Wer weiß.
Also wie hoch schätzt du diese prozentuale Chance ein, dass sie Meister mit Walter werden?
Ach, weiß ich nicht. Also es ist ja, also er hat ja jetzt 2 Saisons hintereinander bewiesen, dass er ja in diesem Aufstiegsrennen auf jeden Fall mitspielen kann. Oder 3 Saisons mittlerweile? 2? Ist jetzt die 3. ne?
Das ist jetzt die 3, genau.
So, ist jetzt die 3. Saison und 2-mal hat er es ja auf den Relegationsplatz geschafft. Bin ich jetzt auch auf dem richtigen Dampfer?
Ja.
Ja, so. Das heißt, er hat es ja eigentlich, hat es geschafft. Und dann muss man ja nun mal auch wirklich sagen, letztendlich scheitert da ein Trainer, der gute Arbeit leistet, in gewissen Zügen, in den vergangenen 2 Jahren in der Saison jeweils, scheitert er an einem System, das die DFL auferlegt hat, was keiner eigentlich will. So, und
das stimmt. Das ist richtig, aber da würde ich jetzt als Einwand geben, also okay, man hat diese Erfahrung jetzt gemacht. Jetzt hat man wirklich den besten Zweitligakader tatsächlich geschaffen für Walter. Und man hinkt ja trotzdem den Ansprüchen einfach hinterher. Also ich gehe mal weg vom Pokal, 4 Punkte hinter Kiel und St. Pauli vor allen Dingen zu stehen auf Platz 3 ist halt nicht der Anspruch, sondern normalerweise, es ging so gut los, ne? Also bis zur ersten Länderspielpause war ja noch alles gut. Nur danach ist ja alles sozusagen den Bach runtergelaufen und dann gingen ja auch diese Niederlagen wieder los gegen Elversberg, gegen Osnabrück und so weiter und gegen Wiesbaden nur 1 Punkt. Da ging ja im Grunde das alte Muster wieder auf, was wir schon kennen. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht mehr haben wollten, sondern das muss ja weg, weil im Grunde musst du voranmarschieren, weil du siehst ja jetzt schon, im Grunde wird es doch wieder so hinauslaufen, die letzten 3 Spieltage werden entscheiden, wird es was oder nicht, weil es wird wieder so sein. Und das sage ich jetzt auch schon seit Jahren. Im Grunde müsste der HSV wie Bayern München, jetzt nicht mehr, aber in den Jahren zuvor, so vorweg marschieren mit 8 bis 10 Punkten, so wie St. Pauli das im Moment so ein bisschen macht. Gut, sind auch nur 4, aber ich sag mal, so vorweg marschieren, dass man ein Polster hat und irgendwann so der Zeitpunkt kommt, ja, im Grunde kannst du die jetzt auch gar nicht mehr einholen. So. Und das müsste der HSV erreichen. Und der erreicht es einfach nicht. Und das ist wieder jetzt so, Sie müssen ja jetzt erstmal wieder aufholen, aufholen, aufholen. Und dann müssen Sie darauf noch das Topping setzen und dann weiterhin jedes Spiel sozusagen zumindest irgendwie. Also versuchen nichts allzu viel zu verlieren. Und das wird in der zweiten Liga auch immer schwerer. Mhm. Das wissen wir ja durch die ganzen Vereine, die da jetzt sind. Und das muss man erstmal schaffen. Das ist ein Kraftakt natürlich, aber. Und sie hängen ja jetzt schon wieder diesen eigenen Ansprüchen einfach hinterher. Das ist so der Punkt, der einfach da ist, ne? Und das ist so das Problem.
Also ich denke mir, man hat jetzt, ich glaube, einen Punkteschnitt von 1,75 nach 16 Spieltagen. Es kann besser sein, klar, keine Frage. Dafür, dass du halt gewissermaßen den qualitativ besten Kader der Liga hast, könnte das mehr sein, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn ich das jetzt aber auf 34 Spiele hochrechne, dann sind wir bei knapp 60 Punkten. Und ich glaube, bis auf letzte Saison, die ja nun wirklich so ein Nonplusultra war, und die davorige mit Schalke und Bremen, man muss ja auch wirklich nur mal sagen, HSV hat ja nun mal jetzt auch zweimal Pech gehabt in diesen Aufstiegsrennen. Es würde, denke ich mal, vielleicht reichen. In den letzten Jahren hat es dann eher nur für den dritten Platz gereicht mit 60 Punkten, aber ich glaube tatsächlich daran, dass St. Pauli längst nicht so dieses Tempo halten wird und die werden wieder einbrechen. Also wenn ich eins beobachtet habe in den letzten Jahren, ist es, dass darauf Verlass ist, dass St. Pauli entweder eine gute Hinrunde und eine schlechte Rückrunde spielt oder halt andersrum. Ja.
Ich verstehe, was du meinst. Aber kann man sich auf dieses verlassen? Kann man sich darauf verlassen? Also ich zweifle diesmal wirklich daran, weil die sind wirklich, also so stark wie in dieser Hinrunde sind sie mir noch nicht vorgekommen. Also die haben ja wirklich kein Spiel verloren.
Ja, aber
sie spielen zwar oft unentschieden. Ja, ja.
Das, ja, genau. Das stimmt, diese Unentschieden ist das Ding. Also ich meine auch, die sind am krass überperformen. Ich glaube, wenn man sich denn, das wäre jetzt dann was. Ich guck mal eben, ob ich das schnell finde. Das wäre dann jetzt was für die ganz krassen Statistikfans. Der XG-Wert von St. Pauli liegt bei 1,75. Nur der HSV ist besser mit fast 2.
Ja, ja, die sind hochgradig effektiv, ne?
Also von daher, das es ist schon, die sind hochgradig effektiv, aber performen auch gewissermaßen ein bisschen über im Moment. Und also, ich habe mich jetzt 6 Jahre in Folge darauf verlassen, dass der HSV im Frühling die Nerven flat bekommen. Und das hat auch funktioniert. Also verlasse ich mich auch darauf, dass der FC St. Pauli auch die Rückrunde wieder längst nicht so gut gestalten kann. Wie gesagt, diese 8 Unentschieden, 8 Siege, okay. To be fair, das ist atemberaubend gut, das ist in Ordnung. Nur Kiel hat mit 10, das wundert mich. Ich weiß nicht, Kiel am Anfang der Saison habe ich die irgendwie als total schwach in Erinnerung.
Ja, stehen die da oben. Die haben sich richtig, die haben eine super Entwicklung jetzt genommen, das muss man schon sagen. Aber es sind ja auch noch andere, wir sprechen gar nicht über Fürth jetzt, was die gemacht haben, so oder Düsseldorf ist im Hintergrund auch noch. Also, das ist ja auch alles sehr, sehr eng beieinander.
Und auch Hertha ist noch relativ nah dran, das darf man auch nicht vergessen. Also,
die kommen. Ja, ja.
Das Aufstiegsrennen würde ich gar nicht mal so abschenken. Man wird halt dann, wenn man jetzt Walter entlässt, wird man sagen, ja, hätte das Walter vielleicht nicht auch hingekriegt. Am Ende der Saison, egal was dabei rauskommt. Ja. So. Weil ich finde, die Hinrunde bis jetzt ist nicht, also sie ist ein bisschen unkonstant, ja, aber man hat zu Hause eine Heimstärke entwickelt. Man müsste jetzt natürlich dann auch daran arbeiten, dass die wieder aufpoliert wird, diese Statistik, dass man sagt, okay, das jetzt gegen Paderborn war ein Ausrutscher und wir punkten zumindest zu Hause und auswärts werden wir jetzt dann auch mal ein paar Nadelstiche setzen. Es ist schwierig, aber seit Jahren, seit es diesen Podcast gibt, versuchen wir die zweite Liga immer irgendwie so ein bisschen zu predikten und zu lesen und ich glaube, jedes Jahr, da können wir uns drauf einigen, ist es immer schwieriger geworden, also von Jahr zu Jahr. Also man diese hätte, könnte, wäre Spielchen, das kann man natürlich bis zum Ende hin durchziehen. Ich würde mir jetzt nur mal langsam wünschen, dass der HSV mal auch hochkommt, wenn Werder die Klasse hält. Ansonsten dürfte natürlich der HSV auch unten bleiben, wenn Werder runterkommt diese Saison, damit man nochmal 2 schöne Spiele hat.
Ja.
Damit Christian Groß nochmal eine schöne gelb-rote Karte sieht, weil er heuer Fernandes hüfthoch abgrätscht oder irgendwie sowas. Also
Ja, das gibt es übrigens noch live auf YouTube zu sehen. Ey.
Ja, Real Life, genau. Ja, also das sind ganz viele Gedankenspiele, die man machen könnte. Ich glaube, wir können uns das ja mal als Hausaufgabe machen. Ich meine, ich habe nie meine Hausaufgaben gemacht, das weißt du ja.
Ja,
ich weiß. Aber ich glaube, die Hausaufgaben mache ich dann noch tatsächlich. Ich schreibe mir das jetzt auch gleich auf hier, weil wenn ich mir dann mal Hausaufgaben aufgeschrieben habe, habe ich sie wenigstens noch im Bus gemacht.
Im grünen Buch, ne? Im grünen Buch.
Nee, im grünen Buch habe ich nie. Da stand ich auch nie drin.
Aber du hast Schiffe versenken gespielt da, ne? Oder wie war das?
Nee, auch gar nicht. Also
auch nicht.
So schlimm war ich jetzt ja nun auch nicht. Also ich war für ein bisschen faul, aber.
Ja, ja.
So, Hausaufgaben. So, Herr Logemann, was haben wir denn auf? Genau. Ich glaube, wir bauen einfach uns jeweils mal einen Hot-Take für unsere Vereine auf. Ich dann für Werder und HSV, du dann auch für den HSV und Werder. Was dann am Ende der Saison los ist für die Weihnachtsfolge, oder? Dann haben wir eine schöne Thematik. Damit können wir dann reinstarten und dann, ja, glaube ich, haben wir schon mal auf jeden Fall ein bisschen was dafür für die Folge nächste Woche. Mhm. Willst du noch was zum HSV sagen oder hast du jetzt Lust zu sagen, ach, ich habe jetzt mal Lust auf Grün-Weiß?
Ja, ich sag mal, ich habe, glaube ich, das meiste gesagt, was ich sagen wollte. Sehr unstrukturiert, weil ich komme gerade von der Arbeit, aber ich bin alles losgeworden und ich habe auch überhaupt noch kein Gefühl. Ich muss glaube ich, noch tippen, ja, das muss ich noch machen. Überhaupt kein Gefühl, wie das morgen wird. Also da ist alles möglich von einer Niederlage bis hin zu einem, sage ich mal, 3-0. Ne? So, und das wäre auch wieder typisch HSV. So jetzt, wo alles so ein bisschen negativ und im Grunde so ein bisschen, sieht alles schlimm aus. Und dann gewinnen sie ja doch wieder so. Das wäre ja auch so ein bisschen typisch.
Dann geht's dir ja gerade, wie es mir geht für heute. Weil im Gegensatz zum HSV spielt Werder heute um 20:30 gegen Gladbach. Aber soll ich erst noch vom letzten Spiel erzählen oder soll ich jetzt erst
vorbereiten? Ja, du warst ja da.
Ich war im Stadion, genau. Hast du denn Fragen mitgebracht?
Wie hat die Wurst geschmeckt?
Gab's nicht.
Was?
Ja, im Stadion wird sich flüssig ernährt, hallo?
Echt?
Ja, ich war in der Ostkurve, also das steht, da wird nur getrunken, weil die Wurst, die landet irgendwo bei jemand anderen auf der Jacke oder bei mir auf der Jacke und ja, Bier.
Gab es HSV-Schmähgesänge?
Nein, aber vorm Spiel wurde das Ergebnis durchgesagt und da hat man sich dann doch gefreut über dieses
Ja, das ist ja klar, ja. Aber ich dachte, die ganzen Werder-Fans, die wollen ja eigentlich, dass der HSV wieder kommt, ne?
Ja, doch, aber so, man freut sich trotzdem, wenn es vielleicht einmal stolpert, ne?
Mm, schon klar. Ja, und wie war so dein Eindruck von dieser Partie? War die mitreißend?
Nein. Also, das war mit das anstrengendste Fußballspiel, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich bin, für die das jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, ich bin jeden Sonntag fast selber auf dem Fußballplatz und gucke mir teilweise 60-jährige Kicker an, die noch meinen, sie könnten was. Im absoluten Amateurbereich um 11 Uhr morgens. Also, es war, die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr, sehr schwere Kost. Also, das muss man wirklich sagen. Das war, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Augsburg hat überhaupt nicht stattgefunden, was mich verwundert hat. Die hatten ja eigentlich einen guten Lauf. Mhm. Ich muss auch dazu gestehen, ich weiß jetzt auch nicht, wie sie es geschafft haben, diesen Lauf fortzuführen. Also ob das jetzt mit Glück oder so verbunden war, weiß ich nicht. Oder halt einfach nur destruktives Defensivspiel, kann ich nicht beantworten. Dann hat, glaube ich, Werder in der 41. Minute oder ich glaube in der 36. Minute geht das los, dass Werder dann halt clever einen Eckball rausholt, weil Duxch dann, ich glaube, Rauwe Leo noch einen kleinen Schubser gibt, der dann den Ball noch berührt, so holt er in der Ecke raus und dann gab es so eine Eckballstaffette, ich glaube 3-4 Stück hintereinander. Weiser dann mit einer Riesenchance dann aus 16, 17, 18 Metern wurde noch abgefälscht. Torwart kam, glaube ich, noch ran oder war der dann direkt abgefälscht, so ans Ausgegangen, ist ja auch egal. Und dann, ja, Duxch dann mit der Ecke stark mit dem Kopf noch dran gewesen, 1-0. Ob das jetzt leistungsgerecht war in der Halbzeit, weiß ich nicht. Also das Spiel hätte eigentlich schon 0-0 verdient gehabt zur Halbzeit. Aber Werder hat doch ein bisschen mehr investiert. Es gab eine kleine Schrecksekunde, als Zetterer sich den Ball so ein bisschen selber weggelegt hatte und ein Luftloch schoss. Da hätte Tietz eigentlich nur einschieben müssen. Der hat es nicht geschafft aus halbrechter Position. Ja, da hat man dann also auch ein bisschen Glück gehabt, vielleicht auch ein bisschen mehr Glück als Verstand in dem Augenblick. Und ja, ansonsten hat Augsburg offensiv relativ wenig stattgefunden. So auch gerade in Halbzeit 1, Halbzeit 2 gab es dann ein paar Nadelstiche. Das 2-0, wenn man sich das nochmal anguckt, ich weiß nicht, hast du dir Sportschau oder so angeguckt?
Ja.
Das
Ja,
2-0.
ich habe auch weite Teile des Spiels verfolgt, aber ich fand es jetzt auch nicht so spannend. Vor allen Dingen, aber ich hätte tatsächlich auch gedacht, das läuft anders, weil Augsburg ja immer so ein bisschen unangenehm ist, ne? Und
Auf jeden Fall. Das
aber mal
2-0
ab.
ist ja dann durch ein,
Ja.
das wollte ich noch eben kurz sagen, durch einen absoluten Fehler von Augsburg passiert. Torup wollte wechseln, holt sich die beiden Spieler, die er auswechseln will, ran, weil er dachte, das Spiel ist unterbrochen. Werder macht das Spiel schnell und dann ist Weise da auf der rechten Seite frei, kann flanken und Duxch köpft den ein. 2-0, dann war das Ding auch eigentlich relativ gut geritzt. Das hat dann nicht mehr viel an Aufregung stattgefunden. Augsburg hat noch, glaube ich, einen Lattenschuss gehabt mit Dorsch oder sowas. Ja, war nicht viel aufregend. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Ginmar relativ früh reinkam, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 75. Also ist relativ früh für seine Verhältnisse, für Ole Werner Verhältnisse. Und er hat dann auch das System umgestellt. Er brachte noch vorher Sennelin für Bittencourt, der verletzt runter musste. Und hatte dann auf ein, ja, 5-2-3 im Prinzip umgestellt. Das hat mir ganz gut gefallen, dass er das dann mal sich zugetraut hat tatsächlich. Also Ole Werner, von dem ist jetzt die Sprache, hat leider keine Früchte getragen. Ich hätte das noch schön gefunden, wenn Ginmar oder dann Woltemade kam ja auch rein, dass einer von den beiden vielleicht auch noch trifft. Sennelin hatte auch noch, ich glaube, ein Alleingang war das von der Mittellinie aus, ist er alleine auf den Torwart zugerannt, hat das nicht hinbekommen. Aber gut, ist ein Sechser, der soll auch vorrangig verteidigen, als er Tore schießt. 2-0 nehme ich mit, war ich total von überrascht, denn ja, damit gerechnet habe ich nicht tatsächlich. Ich habe eher mit einer Niederlage oder allerhöchstens ein Unentschieden gerechnet. Aber 2-0, und das ist jetzt dann auch genau das, was ich ja schon zu dir gesagt habe, wenn man jetzt noch in den nächsten beiden Spielen irgendwie einen Punkt mitnehmen würde, dann steht man mit 15 Punkten nach 16 Spielen einigermaßen gut im Soll, wenn man dann gegen Bochum am 17. Spieltag mit 18 Punkten dasteht, wenn man die schlägt, dann sieht das in Ordnung aus. Aber dafür muss man ja auch erstmal noch einen Punkt gegen Gladbach oder Leipzig holen.
Also mir fiel noch mal eine Szene auf. Das war ja vor dem 1:0 von Werder. Da war doch diese eine Situation, wo Zetterer da irgendwie, ne, durch
Ja, das Luftloch, genau, dieses
das
Luftloch.
Luftloch, genau.
Genau.
Also wenn das Ding reingegangen wäre, ich glaube, dann wäre das Spiel komplett anders
Ja, das ist
abgelaufen.
dann, das wäre dann so ein klassisches Werder-Spiel gegen
Ja,
Augsburg gewesen, dass
genau.
da ein individueller Fehler im Prinzip Augsburg dann
Ja.
ja, in Front bringt und dann hätte Augsburg gemauert. Das, also, ja, ich bin ganz froh. Augsburg ist ja wirklich so ein,
Ja, ich kenne das noch.
ja.
Ich kann mich erinnern, da war so in den 2010er Jahren, da habe ich so ein paar Partien gegen Augsburg erlebt. Ja, aber diese 14 Punkte jetzt sind natürlich auch ganz angenehm, weil ja, ich sag mal, die letzten drei so mit 9 und 10 Punkten, ja, also wenn man jetzt sozusagen mit einem Spiel ne, komplett da unten rein geraten würde, das wäre auch nicht so toll. Also insofern hat man diesen einen Punkt ja sowieso drüber. Und wenn man jetzt gegen Gladbach noch einen holt, ja, möglich ist das. Ich habe, glaube ich, auch unentschieden getippt heute. Ich glaube, 1:1 habe ich getippt. Die spielen heute, ne?
Ja, genau, heute.
Ja. Und Gladbach ist ja nun auch anfällig, sage ich mal. Die haben sich ein bisschen gefangen, aber
Ja.
so richtig gut ist das ja auch nicht. Ich denke, da geht schon was. Also, ja.
Ja, das ist jetzt halt die Frage so. Es ist halt auswärts wieder, ne? Das Werder hat einen Punkt erst auswärts geholt. Das war gegen den Tabellennachbarn Wolfsburg. Ah, es ist schwierig. Also, mir geht's wie dir bezüglich dieses nächsten Spiels. Es kann irgendwie alles passieren. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn Werder irgendwie zum Jahresende, das gab es immer mal, so ein Aufbäumen hat und dann nochmal punktet. Ob es jetzt dann mit nochmal ein Unentschieden und noch ein Unentschieden gegen Leipzig ist oder ob es jetzt noch ein Sieg gegen Gladbach ist und gegen Leipzig kann man dann verlieren. Das ja, ist Hexenwerk und Hexenleserei, sage ich jetzt mal. Also hier Glaskugelleserei, da so weit will ich da jetzt nicht rein in die Materie, aber es ist alles irgendwie möglich, ne? Also man könnte halt auch Gladbach jetzt dann erstmal für einen Spieltag mindestens ja überholen. Man könnte dann mit 17 Punkten bei Augsburg ankratzen. Und wenn man dann hoch gewinnen würde, könnte man auch Augsburg überholen. Und naja, je nachdem, was Augsburg selber macht, ich weiß jetzt auch nicht, gegen wen die spielen.
Ich aber, die spielen ja zu Hause gegen Dortmund.
Also man könnte, wenn alles gut läuft, eventuell auf Platz 9 rutschen, dann, wenn man jetzt dann gewinnt. Aber ja, das ist hätte Fahrrad, oder wäre Fahrradkette, um Lothar Matthäus zu zitieren. Ich wünsche mir einfach nur, dass man jetzt einfach das schafft, irgendwie so ein bisschen Konstanz zu zeigen. Ne? Also ein Punkt wäre schon schön, wäre ich mit zufrieden. Ein Sieg nehme ich auch mit. Und wenn man in Gladbach jetzt dann verliert, aber den Kopf wahrt, ne, und nicht so verliert wie gegen Stuttgart, was ja katastrophal war, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, meines Erachtens. Dann musst du halt gegen Leipzig dir zu Hause den Arsch aufreißen. Das ist dann halt einfach so. Ne?
Ja.
Ist auch möglich. Leipzig haben wir auch schon geschlagen. Ist natürlich von Saison zu Saison schwieriger, weil die gefühlt immer individuell stärker werden, aber ganz abschenken will ich das Spiel gegen Leipzig nun auch nicht.
Aber man muss ja Werder eins zugute halten. Es ist ja immer, die werden ja eigentlich im Grunde jetzt schon seit längerem pauschal immer wieder in diese Riege, in dieser Riege genannt, sozusagen, wer absteigen könnte und so weiter. Aber und dann ist es auch manchmal kurz davor, aber dann kommt immer dieses Spiel, wo sie es dann wieder rumreißen. So. Das schafft ja auch irgendwie bei Werner irgendwie immer, ne? Jetzt hätten sie das jetzt verloren, dann wäre es wirklich, ne, da wäre wieder alles am Brennen. Aber
ja.
Nee, dann gewinnen sie einfach mal wieder diese Partie und dann ist erstmal wieder gut. So. Auf Sicht ist natürlich schon die Frage, was soll so in den nächsten Jahren passieren, aber das ist natürlich perspektivisch jetzt. Aber es muss ja irgendwann auch mal so dieser Punkt kommen, wo man dann auch vielleicht mal so wieder in die Top Ten gelangen möchte, sag ich mal.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Weil sonst ist das immer so, ja, man hat immer so ein paar Niederlagen und dann denkt man, oh, war ja, und dann gewinnen sie und dann ist wieder gut und so hin und her. Eigentlich, das ist ja auch irgendwie, also ich stelle mir das auch immer ziemlich mühselig vor alles. Ne? Das ist vielleicht, das ist ja auch das, was wir schon mal hatten, so dass der Vorteil der zweiten Liga, dass du da zumindest mal ein paar Spiele am Stück gewinnen kannst und so und da oben mitspielst und das ist immer so ein bisschen, ja, ermüdend, sage ich mal. Ne?
Ja, das Ding ist halt, das ist ja auch das, wonach du dich jetzt dann letztendlich beim HSV diese Saison sehnst, das ist Konstanz, ne? Und die findet bei Werder mit Werner einfach in dieser Saison überhaupt nicht statt. Letzte Saison, wenn wir da mal hingucken, die Hinrunde, da kannst du ja nichts beanstanden. Das war ja wirklich astrein teilweise, was da gespielt worden ist. Und dann die Rückrunde wieder absoluter Müll. So das, und das hat sich jetzt dann halt wie so ein roter Faden, hat sich das durch das Jahr 2023 gezogen. Und ja, man hat jetzt noch zwei Spiele, um die Statistik auch so ein bisschen aufzupäppeln. Aber der Punkteschnitt, der spricht schon nicht gerade für Werner. Natürlich hat er es jetzt geschafft, dass er die Kritiker erstmal verstummen lässt mit diesem 2-0-Sieg gegen Augsburg. Aber nichtsdestotrotz muss man da auch einfach nochmal sagen, so, man steht trotzdem mit 14 Punkten da, man hat trotzdem die Auswärtsspiele in Heidenheim, in Darmstadt verloren. Gut, man hat gegen Mainz, Köln, Berlin gewonnen, das sind alles Gegner, die unter einem stehen. Gegen Wolfsburg hat man gepunktet, Augsburg ist eine Mannschaft, die oben steht, die hat man geschlagen, also über Werder steht. Gegen Freiburg hat man verloren, auch eine Mannschaft, die über uns stehen. Frankfurt hat man gepunktet, die spielen um Europaplätze mit. Gegen Hoffenheim hat man zum Ende des Spiels eigentlich ausgeglichen und dann total verpennt. Da hat man auch einen Punkt liegen lassen. Ist in Ordnung, die sind Sechster. Gegen Dortmund, Stuttgart, Bayern und Bayer Leverkusen kannst du auch verlieren in dieser Saison, meines Erachtens, keine Frage. Gegen Leipzig wird man jetzt noch sehen, was passiert. Ja, also es wäre jetzt einfach mal schön, dass man auch gegen Tabellennachbarn, die über einem stehen, entsprechend jetzt auch mal Siege holt. Damit man nicht nur immer dann die Spiele gewinnt, die man gewinnen müsste, obwohl man ja gegen Darmstadt und Heidenheim zweimal verloren hat, obwohl die unter einem stehen. Ne? Das ist ja natürlich auch nochmal.
Das ist aber auch wieder so typisch, dass man gerade gegen die verliert. Also, aber das, ich sag mal, das ist ja das Elversberg da in der ersten Liga. Das
ist ja es ist einfach ärgerlich, weil
wenn natürlich.
Die sind vermeintlich schwächer. So, vermeintlich schwächer sagt ja auch, dass ich ja erkenne, die sind es nicht. Nichtsdestotrotz sind das zwei Spiele, wenn du die gewinnst, stehst du mit 20 Punkten auf Platz 9 aktuell und hast jetzt dann die Chance, wenn du jetzt Gladbach besiegen würdest, mit 23 Punkten an Hoffenheim anzukratzen.
Und dann der große Traum der Conference League.
Dann hast du den Traum, den man mir erfüllen könnte, dass man eventuell gegen Flora Tallinn irgendwie mal oder gegen FK Vilnius oder
ja,
sowas.
Ja, endlich dann, wieder durch Europa reisen, das ist
Anatosis Famagusta besucht oder keine Ahnung, was weiß ich da alles noch rumkreut. Ja. Oder zu Ross County nach Schottland im Dezember, da hat man ja gestern gesehen, Frankfurt fand das glaube ich nicht so toll, da in Aberdeen zu spielen bei 2 Grad und schottisch-britischen Regen.
Und tiefem Rasen, ja, genau. Und dann noch britische Härte dazu.
Ja, herrlich.
Herrlich.
Also nein, aber es wäre, ne, es ist wieder dieses, um Lothar Matthäus zu zitieren, wäre Fahrradkette, aber ja, es wäre was drin. Ne? So, man hätte schon vielleicht ein bisschen Planungssicherheit, wobei man da ja auch seit der Abstiegssaison weiß, 30 Punkte nach 24 Spieltagen heißt nicht, dass man die Klasse hält. Aber ja, es wäre alles ein bisschen ruhiger und das Schiff Werder würde ein bisschen in seichteren Gewässern schippern.
Tja, und wie ist jetzt dein Tipp für heute? Also ich denke, ich werde es mir heute angucken.
Ich auch, ich habe mir tatsächlich das Song geholt. Also es gab noch eine Möglichkeit, wie man ein bisschen günstiger an den Sohn rankommt. Wer da Interesse dran hat, kann sich gerne bei mir melden.
Ist das alles legal?
Ja, ist legal.
Okay.
Ist es legal in einem Einkaufsgeschäft gekauft? Also alles.
Ah, ja.
Nein, also das, soweit ist das alles ist natürlich safe. Sowas mache ich ja nicht, weißt du ja. Ne? Also,
ah, das weiß ich ja auch. Das war doch nur rhetorisch.
Nein, ich werde es mir auch angucken und ich glaube, ich habe auch irgendwie ein Unentschieden. Ich gucke jetzt mal wirklich, was ich getippt habe. Ich meine zumindest, dass ich das Unentschieden nicht verwerflich fand, als ich dann am Dienstag, glaube ich, getippt habe. Ich gucke jetzt nochmal. Kicktipp.
Ja.
Tippabgabe. Ich bin auch bei einem 1:1 tatsächlich. Also es steht bei mir ein 1:1 drin.
Habe ich auch.
Ist auch irgendwie realistisch. Ich würde mich da auch drüber freuen. Ja.
Ja.
Ja. Unentschieden. Ja. Aber so ein Sieg auswärts wäre jetzt auch immer angebracht. Ne? Also, weiß ich nicht. Abwarten, Tee trinken einfach. So.
So. Oh. So. Und da, aber weißt du, auf welches Spiel ich mich noch freue, ist tatsächlich Bayern gegen Stuttgart.
Ja, und da bin ich dann auch froh, dass das dann sonntags stattfindet, dass ich mir dann auch wirklich angucken kann, weil ich dann ja mal investiert habe. Bin ich gespannt, was passiert. Ich würde es lustig finden, wenn Neffe Sebastian Onkel Uli ärgert.
Oh ja, oh ja.
Und so ich ein glaube, Unentschieden.
Ist noch da?
Finden, ohne Quatsch. Also, dann ist ja auch Bayern vorbei, darf man auch nicht vergessen. Ne? Gut, die Bayern haben ein Spiel weniger.
Ja.
Aber wenn dann auch noch Leverkusen die Hausaufgaben macht, ich weiß jetzt nicht, gegen wen die spielen.
Zu Hause gegen Frankfurt.
Ja. Ja. Frankfurt, wie gesagt, war in Schottland. Ich glaube, die sind ein bisschen.
Ja, also ich erhoffe mir, dass das ein bisschen spannend bleibt. Und wenn Stuttgart da zumindest einen Unentschieden holt, das wäre schon ganz cool. Und ich habe auch so irgendwie den Eindruck, dass die Bayern ihren Fokus wirklich auf die Champions League legen.
Mhm. Würde mich nicht verwundern. Und zudem fallen ja jetzt auch noch Masraoui und Sané aus.
Ja, ja,
die haben sich jetzt auch noch wieder verletzt. Also, ja, ich bin gespannt. Also, es kann auch sein, dass das ganz, ganz wild bei Bayern eingekauft wird im Winter und die richtig Panikschluss kriegen noch, ne? Also
Schlusspanik. Ja, ja, ja. Das habe ich auch schon gelesen. Also Uli macht die Schatulle auf.
Ja, gut, muss man ja auch irgendwie zwangsweise. Ja. Also ich glaube, irgendwie ist jetzt aktuell der halbe Kader irgendwie gefühlt verletzt, gesperrt oder sonst irgendwas. Also ja, gut, kann man natürlich auch eine Dreierkette mit oder die Innenverteidigung kann man ja auch Sven Ulreich und Daniel Perez, die beiden Ersatztorhüter aufstellen, das könnte man ja auch machen, aber
Ting doch nochmal zurückholen von der Resterampe.
Oh, du warst gerade bei mir weg, du warst ziemlich abgehakt.
Ja, ja, irgendwie du bei mir auch, komischerweise, was ist da los? Werden wir hier von Uli schon ich habe gesagt, Boateng nochmal zurückholen.
Ja, gut, ja. Lassen wir das mal sein. Aber es gibt noch eine Thematik, mit der ich eigentlich dir nochmal eben sprechen wollte, denn die DFL, es gab eine Urabstimmung, 2/3 Mehrheit wurde erreicht. Investoren, soll jetzt für 1 Milliarde Euro ein Investor für, ich glaube, bis zu 8%, hier wieder gefährliches Halbwissen, wird gespreadet, soll wohl einsteigen. Was sagst du dazu?
Habe ich noch nicht mitbekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht ganz so tief drin. Grundsätzlich, ich glaube, Werder und der HSV haben beide dafür gestimmt.
Ja.
Und ich kann das auch nachvollziehen, ganz ehrlich. Also wenn man insgesamt die Entwicklung sieht und es geht ja auch um die Konkurrenzfähigkeit und es geht ja auch um international konkurrenzfähig zu bleiben, wenn man sieht, was in der Premier League so abgeht. Wobei diese Verhältnisse in der Premier League, also ich finde schon gut, dass wir immer noch im Gegensatz dazu moderate Eintrittspreise so und sowas haben. Aber ich glaube, das ist ein Trend, ich verstehe schon diese nostalgisch verklärte Sehnsucht danach, diesen modernen Fußball abzulehnen, aber es ist ja einfach auch schon, seien wir mal ehrlich, nicht mehr realistisch und im Grunde gehen die Leute trotzdem ins Stadion, auch wenn sie wissen, dass das alles schon ziemlich kommerzialisiert ist und das wirst du nicht aufhalten können und insofern bin ich da relativ gelassen, was das alles angeht und kann das auch nachvollziehen.
Ja, ich finde es nur wieder lustig, wie manche das dann halt auch persönlich nehmen, diese Entscheidung.
Ja.
Also es gab einen riesen Aufschrei auch in der Werder-Bubble teilweise. Werder hat sich auch, glaube ich, als einer der wenigen Vereine, glaube ich, noch nicht offiziell dazu bekannt, dass man dafür gestimmt hat. Achtung, auch hier wieder gefährliches Halbwissen. Kann natürlich sein, dass es schon lange passiert ist und ich habe es einfach noch nicht mitbekommen. Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu und dann rate ich diesen Leuten, die das so persönlich nehmen, wenn ihr Fußball gucken wollt, der nicht von Kommerz durchtrieben ist, dann sucht euch einen Verein aus der Oberliga oder in der Bezirksliga oder sonst irgendwas. Supportet euren Dorfverein, geht zum Sportplatz nebenan, guckt euch da den Fußball an. Das ist noch ehrlicher Fußball. Aber in der Bundesliga wirst du das nicht mehr erleben. Das ist zu viel Geld drin. Und wenn man eins vom Menschen weiß, dann ist es das, dass wenn man schon viel von etwas hat, dass man davon mehr haben möchte. Gerade wenn es sowas Positives wie Geld ist, denn das bringt dann immer dann auch noch viele andere Sachen mit sich, wie Prestige und Macht und was weiß ich. Und danach strebt halt ein jeder. Und dass man das halt, wie gesagt, wirklich so persönlich nimmt, das finde ich schon fast irgendwie lustig. Es ist ein Geschäft, ganz einfach. Ne?
Ja,
also,
ist es. Und wie gesagt, du kannst ja auch nochmal Werbung machen, man kann ja auch zur Spielgemeinschaft.
Genau, zur SG Bohave Stadtham, jetzt bin ich selber verwirrt.
Um ehrlichen Arbeiterfußball zu sehen.
Ja, genau. Da gibt es auch manchmal noch eine Bockwurst, eine warme und Bier darf man sich auch gerne mitbringen. Echt? Das muss man nicht nur unbedingt dort kaufen, aber man darf sich auch sein Bier mitbringen. Ja, also von daher, man muss nicht noch eine Stunde oder 2 Stunden zum Stadion fahren. Man kann dann, wenn man dann im Dorf wohnt, eben sich aufs Rad schwingen und hat einfach eben so 1,5 Stunden gute Laune, Spaß, Spiel und hast nicht gesehen. Also von daher, auch allgemein immer noch für jeden Zuhörer der Verweis. Und da möchte ich auch nochmal an Helücht nochmal so ein bisschen, in der Weihnachtszeit möchte man ja auch nochmal so an Leute zurückdenken, die man irgendwie gerne hat. Und da möchte ich auch nochmal an Helücht appellieren, der den Amateursport auch geliebt hat. Und support your local und geht auch mal zum ortsansässigen Sportplatz und guckt auch mal dort Fußball.
Aber nicht zum TuS Büppel.
Oder zu TSV Oberhausen, bin ich mit. Okay.
Das geht vielleicht. Und zum TuS oben Strohe natürlich.
Ja, gut, das ist ja dein Steckenpferd eher.
Ja, dann haben wir doch einen super Appell zum Schluss. Und,
genau. Freuen uns. Bleibt mir eigentlich ja nichts anderes über zu sagen, als Harry, fahr das Band ab.
So ist es. Und wir freuen uns auf die Weihnachtsfolge.
Bis nächste Woche.
Allianz.